Schönen guten Morgen.
So, Maschine anwerfen. Ihr Lieben, ich starte mal mit einem Bibelvers. Der passt, glaube ich, auch ganz gut in diese kommende Woche. Wird ja allgemein als Karwoche bezeichnet. Kar kommt vom lateinischen Cara, Trauer. Bin ich nicht ganz mit einverstanden. Hat sicherlich auch was mit Trauer zu tun, aber das Ende der Woche ist doch viel, viel anders. Die Engländer sagen zum Beispiel zum Karfreitag, Good Friday, guter Freitag, trifft's besser. So, Johannes 19, Vers 11, und ich habe mal ein Wort durch ein anderes ersetzt, was es besser trifft. Da sprach Pilatus zu ihm, also Pilatus spricht zu Jesus, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Autorität habe, dich loszugeben und Autorität habe, dich zu kreuzigen? Euch ist bestimmt aufgefallen, dass ich Autorität gesagt habe. Ihr kennt es alle als Macht, stimmt's? Und genau da liegt die Problematik. Weil wir von Autorität eine ganz eigenartige Vorstellung haben. Autorität hat bei uns immer was mit Machtausübung zu tun. Also ich gehöre ja wahrscheinlich, heute dürfte ich fast der Älteste sein. Wenn ich mein Leben so betrachte, 71 Jahre, die Autorität, die ich da genossen habe, wow. Ich sag dir eins, ja, ich habe einen Lehrer gehabt, der hat mich mal an der Tafel ausgezählt, 10, 9, 8, 7, 6 und bis 1 und 0. Und dann habe ich einen Sechser gekriegt. Er hat es also mit einer solchen Überzeugungs- und Selbstgenugungskraft gemacht. Ich war Ministrant. Ich habe nach jedem Gottesdienst ein paar Schellen gekriegt, obwohl ich nicht gewusst habe, warum. Das war so, bloß im Groben zusammengefasst, das Bild, das ich von Autorität als Kind schon mitgekriegt habe. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Vielleicht habt ihr ähnliche Vorstellungen. Vielleicht habt ihr auch sogar als Geschwister, als Gemeinde Erlebnisse gemacht, wo Autorität eher schwierig ist, stimmt's? Also ich kann da auch vieles erzählen von unseren Gemeindekrisen, was da mit mir passiert ist. Das geht fast bis in die posttraumatische Belastungsstörung hinein. Ist an Gott vorbeigegangen und ich glaube, Gott will auch damit was bewirken. Also wenn wir an dieses Wort, an diesen Begriff Autorität denken, dann kann es passieren, dass wir nicht immer die besten Gedanken oder Assoziationen damit haben. Macht Menschen, Macht Anhäufung, Macht Monopol, Macht Missbrauch. Und wenn du dann die Nachrichten noch einschalten tust, glaube ich, dann wird das ganze Bild noch richtig abgerundet. Ja? Wir setzen nämlich Macht und Autorität gleich. Und wer meine Predigten kennt, der weiß, dass ich oft damit starte, dass ich mir das mal vom Lexikon her angucke. Was sagt denn das Lexikon dazu zum Thema Autorität? Sehr interessant, Geschwister. Da heißt es Macht. Also fange ich mal mit der Macht an. Macht wird in der Regel definiert als die Fähigkeit, eine oder mehrere Personen zu einem bestimmten Denken und oder Verhalten zu führen. Und zwar, indem man dieser Person seinen Willen aufzwängt. Autorität ist eine Eigenschaft, hast du das gewusst? Die Individuen und überindividuelle Instanzen dazu befähigt, von anderen Gehorsam oder Gefolgschaft zu beanspruchen, ohne dabei Zwang auszuüben oder ihre Entscheidungen näher begründen zu müssen. Die Begründung der Autorität liegt, anders als die Begründung der Macht, in der Tradition, also beispielsweise der Berufung auf das Naturrecht, auf göttliche Gebote, auf Gründerväter oder Lehrer oder auf alte Bräuche. Also wenn du es genau nimmst, widerspricht dich das völlig. Das, was wir von Macht verstehen und Autorität, hat eine ganz andere Bedeutung. Und ich muss mich dann selber dabei ertappen, muss ich sagen, ja, so habe ich es aber oft nicht erlebt. Und mea culpa, mea maxima culpa, so habe ich es nicht immer auch gepredigt oder gelebt. Also es ist auch eine Predigt jetzt für mich. Ich gelobe Besserung, weil ich glaube, da haben wir alle noch irgendwo Nachholbedarf. So, ich will heute über die allerhöchste Autorität sprechen, über Jesus, unseren autoritären Herrn, über die Autorität der Gemeinde und die Autorität des Christen, sprich über deine Autorität. Also damit könntest du Predigt reinfüllen, Geschwister, noch und nöcher. Da könnte ich wahrscheinlich Wochen darüber predigen. Ich bemühe mich heute wirklich. Wollt ihr auch Abendmahl halten und draußen stehen Torten in der Küche, habe ich gesehen. Also ich bemühe mich, mich aufs Wesentliche zu beschränken. Ich fange mal an mit die allerhöchste Autorität. Als ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, habe ich gedacht, wie fange ich das an? Was mache ich da? So, mitten in der Woche kommen bei uns mehr Enkelkinder. In einem sehr herausfordernden Alter. Und einer meiner Enkelsöhne, der rastet regelmäßig aus. Also das ist unglaublich. Wenn bloß eine Kleinigkeit irgendwo nicht so passen tut, dann dreht er am Rad, schmeißt sich hin, schreit, schmeißt was runter oder wie auch immer. Und dann denke ich, ja, der macht, was er will. Und dann dachte ich, Autorität des Allerhöchsten, er könnte machen, was er will. Ich sage das ganz bewusst. Unser Gott könnte machen, was er will. Das ist das Wesen der Autorität, der absoluten Autorität. Und jetzt kommt das Großartige, aber er macht es nicht. Das ist das Fantastische an unserem Gott. Er könnte, Geschwister, und wir könnten nichts dagegen tun. Aber er macht es nicht. Und das ist schon mal was wir uns wirklich merken müssen. Unser Gott könnte alles tun, was er wollte. Wir hätten keine Handhabe. Aber er tut es nicht. Am Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer, und es lag Finsternis auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, und Gott sprach, es werde Licht, und es wurde Licht. Ich versuche euch jetzt mal die allerhöchste Autorität anhand der Bibel ein bisschen nahe zu bringen. Allerhöchste Autorität beginnt mit dem Anfang. Und ihr könnt lesen, was ihr wollt. In keinem Religionsbuch wird das behauptet, was die Bibel sagt, dass Gott am Anfang war. Unser Gott ist am Anfang. Und wenn er sagt Anfang, ist es Anfang. Wir werden das wahrscheinlich nie begreifen, weil wir immer denken, es muss ja noch was davor gewesen sein. Genauso wie hinter dem Weltall muss ja noch was sein. Da reicht wahrscheinlich unsere Vorstellungskraft nicht. Also unser Gott war am Anfang da und es herrscht Chaos auf der Erde. Das ist nichts Neues, Geschwister. Das ist nichts Neues. Und dann spricht Gott. Die erste Predigt. Es werde Licht. Die allererste Predigt. Gott spricht. Und wenn Gott spricht, ist es Predigt. Es werde Licht. Und jetzt kommt der Unterschied zu einem amerikanischen Präsidenten, zu einem russischen Präsidenten. Und wer weiß wie? Es wurde Licht. Wir haben ganz viele Leute, die angeblich am Lichtschalter stehen und behaupten, wenn ich drauf drücke, wird's Licht. Das kann sein, dass es funkt. Aber ob's Licht ist, weiß nicht so richtig, Herr Schister. Ja? Das unterscheidet unseren Gott. Das, was er sagt, das geschieht. Und Gott ist, ich hoffe, ihr könnt es einordnen, ist ein Chaos-Spezialist. Nicht wie meine Enkelkinder, die wirklich jede Wohnung und jedes Kinderzimmer ins Chaos verwandeln können. Weil sie ja wissen, die Oma macht es ja wieder sauber. Sondern Gott ist einer, der Licht ins Chaos bringt. Das ist so fantastisch, Geschwister. Er kann Licht ins Chaos bringen und er kann jedes Chaos beseitigen. Ich garantiere euch, wenn es heute eine weltweite Erweckung gäbe, würde Gott das alles zurückdrehen. Es gäbe keine Klimaerwärmung, es gäbe keine Kriege. Alles das wäre weg. Bin ich 100% davon überzeugt, dass es geschehen würde. Leider gibt es aber den Widersacher, den Fürsten dieser Welt, sagt die Bibel. Deswegen wird Gott das irgendwann komplett neu machen müssen, sage ich noch was dazu. Unser Gott, Geschwister, kann Licht in jedes Chaos bringen. Das muss uns bewusst sein. Das muss euch auch als Gemeinde bewusst sein, egal was für ein Chaos um uns herum herrscht. Die Herrschenden dieser Welt, die wollen eines nicht, Geschwister, dass Licht reinkommt. Diese Spielchen, wenn du dann mal mitkriegen musst. Glaub doch nicht, dass die Amerikaner diesen Iran angreifen würden, wenn der kein Erdöl hätte. Also entschuldige, wenn das irgendwie ein Land wäre, wo nur aus Wüste besteht, ich kann mir das nicht vorstellen. Und so ist es in unserer Politik auch. Da können 30 Jahre, 40 Jahre später, da werden plötzlich die Archive geöffnet und dann kommen Dinge zutage. Da sagst du, das kann nicht sein, oder? Die Herrschenden dieser Welt sind in der Regel, ich sage nicht alle, aber in der Regel bemüht, dass kein Licht reinkommt. Und wenn wir als Christen genauso sind, dann haben wir ein Problem. Wenn wir Dinge tun, wo Gott möglichst kein Licht reinbringen soll, dann haben wir ein Riesenproblem. Und wenn eine Gemeinde Dinge tut oder Dinge dauerhaft irgendwie unterdrückt, weil sie kein Licht reinbringen will, dann hat Gott mit uns ein Problem. Und übrigens auch die da draußen. Weil die kriegen das nämlich mit. Die merken es schneller, als wir das selber merken. Also, Gott bringt Licht in jedes Dunkel. Dann gibt es einen Mann, der nennt sich Hiob. Kennt ihr das? Also die Geschichte an sich ist ja Wahnsinn, was da Gott diesem Mann zumutet. Er fühlt sich angegriffen, er versucht sich zu rechtfertigen. Und das Buch an sich ist ja Poesie. Also es ist so schön geschrieben, auch wie diese Zwiesprache dann zwischen Gott und dem Hiob. Und ich lese euch mal was daraus vor, aus 38. Als dann dieser Hiob mit seiner, ja auch Anklage gegen Gott, erklär mir das doch mal, was ist denn, ich habe doch nichts gemacht. Da sagt Gott, wer verfinstert da Gottes Rat mit seinen unverständlichen Reden? Gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Ich will dich fragen, lehre mich, wo warst du, als ich den Grund der Erde legte? Sag an, wenn du es weißt, wer hat ihre Maße bestimmt, weißt du das? Oder wer hat die Messschnur über sie ausgespannt? Sind dir die Tore des Todes geöffnet worden oder hast du die Tore des Todesschattens gesehen? Hast du die Breiten der Erde überschaut? Weißt du das alles? So sag's mir. Wow. Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt in der Situation gewesen wäre, wäre am Anfang diese Antwort nicht unbedingt befriedigend. Ja? Weil ich hätte erwartet, dass Gott sagt, also Helmut, ich weiß, du hast schwer. Was ist so schwer? Stimmt, ich hätte vielleicht ein wenig eher mit dir reden sollen. Denken wir. Aber Gott ist ja souverän. Und eigentlich stellt er den Hiob in den Senkel, würden wir sagen, oder? Er macht ihm Vorwürfe. Also Gott, was denkst du dir da dabei? Was denn dabei? Jetzt hat es geschneit, habt ihr gemerkt? Wie rübergefahren bin von Kronach, überall schlicht Schnee. Warst du bei den Kammern? Hast du die Kammern des Schnees entdeckt? Sagt Gott einmal zu Hiob. Nö. Also wenn Gott anfangen wollte, uns zu fragen, Schwester, das sind wir so klein mit Hut. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Was denn wer das gesagt hat, echt ein großer Gelehrter mal. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Und so redet Gott mit dem Hiob, wo wir sagen, also jetzt hört's auf. Aber Gott hat ein Ziel, Geschwister. Zum einen, unser Gott lässt sich in Frage stellen. Autoritäre Menschen, dauerhaft autoritäre Menschen wollen es nicht. Ja, wenn du den amerikanischen Präsidenten jetzt ein wenig dumm von der Seite anplaudern tust, Freund, der erlässt ein Dekret gegen dich, da bist du fertig. Ja, sieht ja unser jetziger Bundeskanzler Merz, erst war er der Beste und Deutscher und Klasse und jetzt hat er was gegen ihn gesagt. Wow. Unser Gott, Geschwister, er trägt es. Unser Gott lässt sich hinterfragen. Und jeder, der Verantwortung hat, ob in Gemeinde oder Firma oder Politik oder wie, der muss in der Lage sein, sich zu hinterfragen zu lassen. Gott lässt sich hinterfragen und er gibt hin und wieder auch Antworten. Nicht immer gleich, aber er gibt Antworten. Das finde ich faszinierend. Und er hat genau den richtigen Weg. Warum? Der Hiob kommt am Ende dorthin, wo er sagt, Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und als der Letzte wird er sich über dem Staub erheben. Wäre ich Lehrer, würde ich sagen, Klassenziel erreicht. 10 Punkte. Volle Punktzahl. So ist unser Gott, Geschwister. Gott möchte den Verunsicherten weiterbringen. Er lässt sich hinterfragen. Und er hat ein Ziel, dass der Verunsicherte Gott erkennt. Das muss dein, euer generelles Ziel sein, dass die Menschen Jesus erkennen. Und dazu musst du halt auch vielleicht dich mal hinterfragen lassen. Sag mal, wieso bist du eigentlich so komisch? Ich? Ja, meinst du den? Nein, dich? Ja, das kann peinlich sein. Meine großen Mädchen, als die in der Spätpubertät waren, habe ich ihnen einen Brief geschrieben. Schreibt mir mal alles, was ihr von mir haltet. Ich kann dir sagen. War ich aufgeregt. Und die haben das gemacht. Und meine zweite Tochter, die hat mir vor ein paar Jahren gesagt, Papa, also du warst sowas von mutig. Ich hätte es nicht gemacht. Ich hätte es nicht gekonnt. Papa, ich habe so einen riesen Respekt vor dir. Und das, was sie mir gesagt haben, ganz ehrlich, habe ich schon gewusst. Und ich habe auch schon versucht, daran zu arbeiten. Aber das hat meine Kinder und mich richtig weitergebracht. Also Autorität bedeutet auch, sich hinterfragen zu lassen. Nicht gleich, basta. Ja? Mach mal. Jesus sagt übrigens auch zu diesem Pilatus, du hättest keine Autorität über mich, wenn sie dir nicht von oben gegeben wäre. Das war seine Antwort auf, warum redest du nicht mit mir? Jesus ist souverän. Jesus sagt, wenn dir diese Autorität von oben nicht gegeben ist, dann brauchst du gar nicht anzufangen. Und das ist das Großartige in Gemeindegeschwister, wenn jemand einen Dienst tut, dann gehen wir davon aus, dass dieser Dienst auch gesehen wird, dass dieser Dienst auch von Gott gesegnet wird und von Gott bestätigt ist. Wir können ohne die Kraft Gottes im Prinzip nichts tun. Und manchmal bist du vielleicht über deinen eigenen Dienst erstaunt, wie dir das gelungen ist, weil du gedacht hast, dass ich das noch kann. Ja, warum? Weil Gott seinen Segen dazu gegeben hat. Jesus sagt, Johannes 10, darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, auf dass ich es wieder empfange. Niemand nimmt es von mir, sondern ich lasse es. Ich habe Autorität, es zu lassen, habe Autorität, es wieder zu empfangen. Das, Geschwister, kann kein Mensch dieser Welt behaupten. Es gibt viele, die sich das Leben nehmen. Wenn ihr jetzt in den Medien das mitgekriegt habt, mit Spanien, mit dieser jungen Frau, die von Staats wegen oder vom Staat selber praktisch wird Suizid erlaubt und durchgeführt, da wird's mir schwummrig, ganz ehrlich. Ja, viele meinen, und ich bin keiner, der das richtet, sie können nicht mehr leben und nehmen sich das Leben. Aber es gibt keinen, der sich dieses Leben wieder zurücknehmen kann. Leider, was heißt leider? Gott hat es so gewollt. Leider kann man nicht ins Jenseits anrufen. Das wäre nämlich heilsam. Wenn du mal zum Beispiel meinen Klassenkameraden, der sich da vor 4 Wochen erschossen hat, wenn man den mal anrufen könnte, wo bist du denn jetzt? Ich denke, die Antwort wäre für viele sehr unbefriedigend. Ich glaube nicht, dass er an dem Ort des Friedens ist, den er sich gewünscht hat. Gott, Geschwister, hat diese absolute Macht. Er hat es zugelassen, dass er ans Kreuz gegangen ist, aber er hat sich dieses Leben auch wieder zurücknehmen können. Das können wir nicht. Diese Autorität, die kann niemand toppen. Wir können unsere physischen Grenzen nicht erweitern, es sei denn, Gott lässt es zu. Und stellt euch vor, es gäbe Totenauferweckungen in dieser Gemeinde. wäre halb Kulmbach hier. Glaub mir das. Wenn Gott es zulassen würde, dass hier so eine Erweiterung der physischen Grenzen möglich wäre. Und das wollen wir anstreben. Ich möchte es. Ich möchte Menschen die Hände auflegen und sie sollen aus dem Rollstuhl rausspringen. Nicht, weil ich das bin, sondern weil Gott groß ist. Und das müssen wir in uns behalten, egal wie die Grenzen und wie unsere Herausforderungen sind und wie wir genervt sind. Gott, Geschwister, Gott möchte unsere physischen Grenzen erweitern. Nur er kann das. Ich komme zum zweiten Punkt. Jesus, unser autoritärer Herr. Ja, jetzt wird es interessant. Was, Jesus war autoritär? Ja, war sehr autoritär. Ich lese uns Johannes 21. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Jona, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm weiter, meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal: Simon, Jona, liebst du mich? Er antwortet ihm: ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm: hüte meine Schafe. Und zum dritten Mal fragt er ihn: Simon, Jona, hast du mich lieb? Da wird Petrus traurig. Als er ihn zum dritten Mal fragte: hast du mich lieb? Und sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm: weide meine Schafe. Für mich, Geschwister, ist das höchste Autorität. Der Petrus war fertig. Der hat nichts mehr gebraucht. Der hat etwas gemacht, was er niemals gedacht hätte. Er hat Jesus verleugnet. Er hat, wie sagt man, ins Klo gegriffen. Also schlimmer geht's nimmer. Und wir kennen das vielleicht aus dem Berufsleben, aus dem Vereinsleben, vielleicht auch aus der Gemeinde. Du hast einen Fehler gemacht und das war's. Niente, kann's gehen. Ich habe immer so einen Pastor gehabt. Wehe, du hast einen Fehler gemacht. Dieser Petrus ist nach unserem Verständnis fertig. Der hat sein Ticket in der Nationalmannschaft verspielt. Der spielt nicht mehr. Die WM ist für den gelaufen. Und dann kommt Jesus. Und Jesus ist genial. Er kommt zum Frühstück. Schon mal mein Freund. Ne? Sie grillen Fisch. Bei mir hätte es jetzt also Spiegelei mit Bacon sein müssen. Er kommt, macht ein wenig Feuerler, sie frühstücken, Kaffee hat es noch nicht gegeben. Und wenn sie so einigermaßen satt sind und einigermaßen wieder okay, dann nimmt er sich diesen Petrus zur Seite. Und wie er das macht, ist so brillant. Die erste Frage, die ihm stellt: Petrus, hast du mich lieber als diese? Vor ungefähr 10 Tagen hätte der Petrus gesagt: na Herr, hallo, guck dir die doch an, diese Loser. Wie kannst du mich sowas fragen? Natürlich, Herr, natürlich. Jesus hat ihn ja auch nicht vor 10 Tagen gefragt, er fragt ihn heute. Und da wusste er: ich habe kein Recht, an anderen zu beurteilen. Ich habe nicht das Recht zu sagen, der liebt Jesus, der liebt ihn nicht, der ist da und der ist dieses. Er ist so klein mit Wut. Und Jesus macht genau das, was im Alten Testament steht. Er bricht das geknickte Rohr nicht. Er erlöscht diesen glimmenden Docht nicht. Was haben wir für einen tollen Herrn? Wir haben einen autoritären Jesus. Das ist die höchste Form von Autorität, ist gleich Gnade. Die höchste Form von Autorität, Geschwister, ist Gnade. Ein Mensch in seiner Situation, wo nichts mehr geht, ihm die Berufung mitzugeben: weide meine Lämmer. Stell dir das einmal vor. Die Nationalmannschaft ist für ihn gelaufen. Du sagst aber: du wirst der WM-Torschütze sein. Du bist der, wie hat er geheißen, der, wo das Tor geschossen hat in Brasilien? Götze, Mario. Mario, mach ihn! Er macht ihn! Kennt ihr die? Er macht ihn! So ungefähr musst du das vorstellen. Wo keiner mehr irgendeinen Funken drauf gibt. Das ist Autorität, Geschwister. Wenn wir das beherrschen, wenn wir das beherzigen, wenn wir dem anderen Menschen die Liebe Gottes mitgeben in einer Situation, wo er sich selber hinschmeißen wird, Wow. 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 Ich bin begeistert von Jesus. Jesus lebt keine Cancel Culture. Ja, kennt ihr, diese sofort durchstreichen und das war's und die Hasskommentare und so weiter und so fort. Jesus fördert und fordert auch. Das ist ein gutes Verhältnis. Er fordert auch was von uns. Aber er überfordert uns nicht. Er möchte, dass wir an dem Platz sind und wirken, wo er uns hingestellt hat. Gut, ich komme zur Autorität der Gemeinde. Geht's auch wieder um Petrus. Da sind sie in der Gegend von Caesarea Philippi und Jesus fragt mal, was sagen denn die Leute, wer ich bin? Und dann fragt er sie, was denken ihr? Und der Simon Petrus sagt, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Manche sind ja der Meinung, Jesus Christus, da ist Jesus der Vorname und Christus ist der Nachname. Ne, also möchte ich bloß sagen, ist es nicht, weil Christus ist der Titel. Christus ist der Gesalbte. Und es ist nur einer gesalbt. Für das jüdische Volk gibt es nur einen Gesalbten, das ist Christus. Und Jesus sagt, in Fleisch und Blut haben die das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel, du bist Petrus, auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen, nicht die katholische Kirche übrigens, und die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Er war auch nicht der erste Papst, aber Jesus hat praktisch hier prophetisch hineingesprochen, durch das, was du wirken wirst, wird Gemeinde entstehen. Und Gott hat übrigens keine Megachurches gegründet, er hat immer örtliche Gemeinden gegründet. Jesus hatte nicht vor, irgendeine Kirche mit irgendeinem Namen zu gründen. Toll übrigens, dass ihr vorhin das Lied Lighthouse gespielt habt. Wir heißen jetzt Lighthouse in Grobach. Sehr, dachte ich, das war zu gut. Ja. Gott hat immer den Fokus auf die örtliche Gemeinde gelegt. Er legt den Fokus auf euch hier in Kulmbach, auf eure örtliche Gemeinde. Und das sagte zu ihm, die Pforten des Totenreiches sollen sie nicht überwältigen. Also wenn das keine Autorität ist, Geschwister. Ich sage es immer so, wenn ihr es nicht zulasst, hat der Teufel keine Chance. Wenn ihr das nicht begünstigt, durch Murren und Weggehen und frag mich nicht, da gibt es ja alle Möglichkeiten, hat der Teufel keine Chance, er wird diese Gemeinde nicht überwältigen. Aber es müssten dann zumindest noch ein paar Leute hier sitzen bleiben. Ja, welche Voraussetzung? Oh, jetzt habe ich euch getroffen. Es ist so, Geschwister. Die Gemeinde hat eine unglaubliche Verheißung. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwinden. Hey, diese Verheißung, wenn ich einen Staat hätte oder ich eine Institution oder eine Armee, was meinst du, wie die vorangehen würden? Die Pforten der Hölle können die Gemeinde Jesu nicht überwältigen, es sei denn, sie sorgt selber dafür. Und das müssen wir verstehen. Und die Verheißung, Geschwister, sie liegt manchmal auf Einzelpersonen. Ja, es gibt einzelne Berufungen, die dann hinausgehen und wirklich tolle Sachen machen. Aber grundsätzlich ist die Gemeinde das Ziel unseres Gottes. Kommt noch was die Gemeinde betrifft. Schreibt der Paulus an den Timotheus. Und da schreibt er zum Beispiel 1. Timotheus 3, nun muss aber, er schreibt Aufseher, weißt du, was ein Aufseher ist? Ein Ältester. Also wir Deutsche haben schon komische Art, das zu übersetzen, oder? Bei der Bibel steht ein Aufseher. Sagst du jemandem draußen, wie ist denn eure Gemeinde so strukturiert? Naja, wir haben Aufseher. Ah ja, ich komme mal vorbei. Ja? Ihr wisst, was ich meine. Also manchmal ist es schon wegen Hölzern, was da drin steht. Aber da sagt er zum Beispiel ein, nennen wir das Wort Ältester, es soll untadelig sein, man einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, gastfreundlich, fähig zu lehren, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schändlichen Gewinnstreben, sondern gütig und so weiter und so fort. Also Gott hat eine Struktur in die Gemeinde gelegt. Das ist fantastisch. Haben wir vorhin gehört, ne? Das ist also praktisch wie eine Hierarchie. Ja, wie so ein Wort, wo wir, Hierarchie. Ordnung. Gott hat eine gute Ordnung hineingelegt. Und übrigens, Geschwister, wir müssen uns dafür nicht entschuldigen. Die Bibel, sagt der Paulus zum Beispiel auch, sie sagt ganz klar, Der Mann steht über der Frau. Na, ihr seid ja von vorgestern. Ihr seid ja vom Mittelalter. Also wenn du das jemand erzählst, der werde ich fast steinigen. Nein, ich muss mich nicht dafür entschuldigen, weil Gott es ganz anders begründet als diese Welt. Das ist keine Diskriminierung. Gott setzt die Frau nicht aus rassistischen oder frag mich nicht welchen Gründen herunter. Die Bibel sagt ganz klar, nee, die Frau hat sich verführen lassen. Und deswegen, wegen dieser Schöpfungsordnung, soll der Mann, in Klammern, solange diese Erde existiert, Klammer zu, über der Frau stehen. Wow, das passt in unsere Zeit gar nicht rein. Und ich muss sagen, wäre ich nicht zu Jesus gekommen, hätte ich auch ungefähr so gedacht. Und das Großartige war, die Menschen, die mich zu Jesus geführt haben, da war die Frau eine Emanze AD, außer Diensten. Und das war für uns also so großartig. Die hat dann erzählt, wie sie früher unterwegs war, was alles so, was wichtig war, was sie macht, ne? Und der Mann und so weiter und so fort. Und dann haben sie sich bekehrt, waren Baptisten. Und dann sagt sie, ich habe Zeit gebraucht. Aber dann habe ich gemerkt, ach, ist das schön. Mein Mann trägt die Verantwortung. Ich muss nicht immer alles entscheiden. Ja, auch der kann sich mal blamieren. Ist das nicht toll? Was will ich uns damit sagen? Gott hat eine Ordnung für uns bereitet. Sie ist schwer zu verstehen manchmal, für Außenstehende noch schwerer, aber wir müssen uns für diese Ordnung nicht entschuldigen. Warum? Weil wenn Gott eine Ordnung herausruft, dann ist sie gut für uns. Dann hat es etwas für uns. Dann wissen wir, das würde funktionieren, Geschwister. Mal ganz ehrlich, vor 20, 30 Jahren, da hat es geheißen, die Frauen müssen unbedingt arbeiten. Also die Frauen müssen sich verwirklichen, Frauen müssen Karriere machen und so weiter und so fort. Sei jedem gegönnt. Was ist gleichzeitig passiert? Die Geburtenzahl ist dramatisch nach unten gegangen. Überall suchen. Wir standen jetzt am Samstag wieder drin. Die Handwerksbetriebe suchen neue Leute, finden sie nicht. Und noch schlimmer, das sehe ich jetzt zum Beispiel an meiner einen Schwiegertochter, beide arbeiten. Und das Geld reicht trotzdem nicht. Weil sie zum Beispiel 800 Euro für die Kitas bezahlen müssen, weil sie ein zweites, drittes Auto brauchen und. Ich weiß nicht, haben wir was dabei gewonnen? Die Frage darf man sich stellen. Ja? Ist auch etwas in unserem System. Wir trauen uns nicht mehr zu, einfach mal Dinge zu hinterfragen. Auch wir als Gemeinde. Warum machen wir denn das? Man kennt das Beispiel, ne, von der Frau, die wo Braten macht. Hat so einen Bräter, kommt der Braten und dann schneidet sie zwei Stücke vorher ab und dann tut sie es im Bräter rein. Bis irgendwann die Enkeltochter sagt, Mama, bist du gaga? Was machst du da? Warum machst du das? Hat meine Mutter schon so gemacht. Ja und? Also hat sie die Mama mal gefragt. Die Mama hat gesagt, ja, das hat die Oma schon so gemacht. Ja, warum hat sie die Oma so gemacht? Naja, weil der Bräter damals viel kleiner war. Da hat der Braten nicht reingepasst, also hast du zwei Stücke abgeschnitten und separat gebraten. Merken wir was? Wir sind wirklich manchmal gaga. Wir machen Dinge und uns gar nicht mehr hinterfragen. Also wenn Gott, Geschwister, eine Ordnung macht, dann ist sie gut. Und jetzt kommt der größte Hammer, was Gemeinde betrifft. Für mich der allergrößte Hammer. Damit du aber, falls ich mein Kommen verzögern sollte, weißt, wie man wandeln soll im Haus Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, der Pfeiler und die Grundfeste der Wahrheit. Das heißt, die Gemeinde ist praktisch Fort Knox in geistlicher Hinsicht. Die Grundfeste der Wahrheit. Wer von euch kennt den Film... warte mal, ich habe es mal aufgeschrieben. The Book of Eli. Wer hat das mal gesehen? Genialer Film. The Book of Eli. Denzel Washington ist der Hauptdarsteller, der wird nachgesagt, dass er gläubig ist. Ungefähr müsst ihr euch so vorstellen, die Welt ist ins Chaos wieder verwandelt worden durch Atomkriege und so weiter. Es gibt nur noch einen ganz, ganz kleinen Rest von Menschen. Und es gibt ein Buch, in dem die Wahrheit drin steht. Und wenn die Menschen mit diesem Buch, mit dieser Wahrheit konfrontiert werden, dann wird sich alles zum Guten wenden. Interessanterweise ist dieses Buch sogar als die Bibel bezeichnet. Und es gibt einen, der dieses Buch wohl bei sich hat, er heißt Eli, und er ist blind. Und in diesem Film, da gibt es dann Bösewichter, die versuchen den also die ganze Zeit zu fangen, ihm dieses Buch abzunehmen. Und am Schluss haben sie das scheinbar auch, aber das Buch ist nicht mehr da. Gut, ich muss euch jetzt den Schluss verraten, das ist jetzt irgendwie blöd. Aber der Gag dabei ist, das Buch gibt es nicht in gedruckter Form, auch nicht in Blindenschrift, sondern das ist da oben drin. Dieser Eli hat die ganze Bibel auswendig gelernt. Und ganz zum Schluss diktiert er praktisch dann allen Leuten diese einzelnen Kapitel. Sie können die Bibel wieder schreiben und die Menschheit wird gerettet. Genial. Also wenn ihr mal Zeit habt, ich glaube bei Disney oder ist es Prime? Irgendwo kann man den mal sich angucken. Die Aussage ist genial. Die Grundfeste der Wahrheit. Stellt ihr euch das mal vor, Geschwister. Wenn das mit dieser Welt so weitergeht und es gäbe keine Gemeinde mehr, dann ist das, was Gott hineingelegt hat, weg. Also, entschuldigt, wenn ich euch das mal so sage, ihr habt Verantwortung. Ja? Nehmt euch mal ein bisschen zusammen. Mal ein bisschen Haltung an ihm da. Wisst ihr, was ich meine? Die Grundfeste der Wahrheit. Das ist Wahnsinn. Und das vertraut Gott uns an. Uns unperfekten Menschen. Das ist Autorität, oder? Das ist Autorität. So, jetzt komme ich zu deiner Autorität. Autorität des Christen. Die 72 kamen zurück voll Freude und sprachen: Herr, auch die Dämonen sind uns untertan in deinem Namen. Ich möchte es erleben, Geschwister. Ich möchte es erleben, was da drin steht. Auf Schlangen und Skorpionen werden wir reden. Was giftiges Trinken hat es in Russland gegeben zur Zeit von Stalin, wo ein General einen Christen aufgefordert hat, Gift zu trinken. Und er hat es im Glauben gemacht und hat überlebt. Ich möchte das erleben, versteht ihr? Diese Autorität, die Gott uns gegeben hat, auf Schlangen und Skorpione zum Beispiel zu treten. Jesus mildert es dann ein bisschen ab. Der sagt, Leute, es geht hier nicht um den Wind. Alles schön und gut, wenn ihr da diese Zeichen und Wunder, wichtig ist, dass euer Name im Himmel angeschrieben ist. Das ist ja auch das Ziel. Wenn es Wunder und Zeichen gibt in der Gemeinde, dann sollen Menschen dadurch Jesus erkennen. Geht hin und predigt. In alle Welt. Eure Welt ist Kulmbach. Vielleicht ein wenig mehr. Ja. Meine Oma, die hat immer gesagt, Mei Bu, wenn du mal rauskommst in die Welt, nach Bamberg. Das war meine Oma. Ne? Da war die Welt in Bamberg zu Ende. Ja? Wie man ja gesagt hat, das da ist nicht das Ende der Welt, aber du kannst von hier aus das Ende der Welt sehen. So haben wir gelebt. Denk ruhig einmal ein bisschen regionaler. Denk ruhig einmal ein bisschen in kleineren. Dass Gott uns gesandt hat in diese, unsere Welt. Die Juden sagen zum Beispiel, wer einen Menschen rettet, der rettet die ganze Welt. Ist toll, ne? Wer einen Menschen rettet, der rettet die ganze Welt. Also geht hinaus, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Und diese Zeichen sollen folgen denen, die da glauben und so weiter und so fort. Das ist unsere Autorität, Geschwister. Und da müssen wir uns danach ausstrecken, genauso wie wir uns noch an Leitungsamt ausstrecken sollen. Damit diese Gemeinde wieder praktisch auf das kommt, was Gott vorhat. So, jetzt kommen wir zum Schluss. Ich möchte euch ein wunderschönes Beispiel von göttlicher Autorität, die ein Mensch umgesetzt hat, nennen. War diese Tage in der Zeitung. Wer von euch kennt die Nina Hagen? Schrill, ne? Diese Bankgöre, die ist, glaube ich, jetzt 50 mittlerweile. Also mein Vater hat die nicht neigelassen. Weißt du, wie es bei dir ist? Ich bin überzeugt, in vielen Haushalten dürfte die nicht rein. Die ist halt einfach schrill. So. Und da schreibt sie: Als junge Frau habe ich eine prägende Erfahrung im Drogenrausch gemacht. Das war wie eine Taufe, die Jesus persönlich an mir vorgenommen hat. Bei einem LSD-Trip sei sie damals in einen beängstigten Zustand geraten, den sie als reine Qual beschreibt. In dieser Situation habe sie sich an Gott gewandt, sich ihm anvertraut und sich gesagt, okay, dann mache ich die Augen zu und ich sterbe mein altes Ich. In diesem Moment habe sie Jesus vor sich gesehen, als hübschen Mann, der sie voller Liebe angesehen hat. Obwohl sie in den Jahrzehnten danach immer wieder in die letzten Dreckpfützen gefallen sei und Sachen falsch gemacht habe, die falschen Drogen genommen oder jahrzehntelang Zigaretten geraucht habe, was meiner Stimme, meiner schönen Lunge überhaupt nicht gut getan hat, sei sie doch immer wieder aus diesem Mist von Gott herausgeholt worden. Inzwischen sei sie seit langer Zeit keine Raucherin mehr und habe vor vielen Jahren auch mit dem Kiffen aufgehört. Ich glaube, die Frau bringt 75% aller Christen an ihre Grenzen. Aber du musst mal das Zeugnis von hören. Die hat auch schon auf dem Kirchentag hat sie auch gesungen. Die verkündigt Jesus. Ehrlich, wenn du Jesus wärst, hättest du die ins Boot geholt. Naja, pass mal auf, wir gehen jetzt erst einmal da rüber zum Kaufland, dann sehen wir da mal was Gescheites an. Ne? Dann gehen wir mal ins Fitnessstudio und dann gehen wir, machen wir dich einmal sauber, dann waschen wir dich einmal und dann gucken wir mal, wie das mit dir wird. Gott ist anders, Geschwister. Er spricht den Menschen an. Sie hat Jesus als wunderschönen jungen Mann gesehen. Hey, Gott ist genial. Also, unser Gott weiß, was Autorität bedeutet. Und er möchte uns diese Autorität weitergeben. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Segen bei diesem, wie soll ich sagen, bei dieser Erlebnistour mit Gott bis zu dem Zeitpunkt, wo er wiederkommt, bis er dieses neue Jerusalem schaffen wird. Ist auch interessant, Gott wird eine goldene Stadt schaffen, da ist das Gold übrigens völlig zweitrangig. Aber da kann der E-Mail-Verkehr zum Beispiel nicht gehackt werden. Es wird im goldenen Jerusalem keine Hassnachrichten geben, keine frauliche zweifelhaften Dinge. Es wird kein Abtrünniger hineinkommen, keiner, der Böses tut und denkt und hat alles für uns. Größere Autorität gibt es nicht. Danke, Jesus. Amen.